Ich glaube, die Entscheidung, wie du mit dem Reiz umgehst, ist die wichtigste Entscheidung für die Eigenverantwortung. Und wenn man die Psychologie auf zwei Wörter herunterbrechen würde, würde ich sagen, innere Einstellung. Was äußerst ungünstig ist, aus deutscher Perspektive, sich über etwas zu beschweren, ohne etwas zu tun. Weil wenn du dich beschwerst, deutsche Sprache ist so schön, man macht sich schwerer, ohne dafür eine Aktion auszulösen. Und das ist gegen die Selbstverantwortung, weil ich über etwas beschwere, wo ich keinen Einfluss nehmen möchte, dann muss ich das akzeptieren.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch, ihr wisst schon, zu einer neuen Runde hier in unserem kleinen schnuckeligen Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, wo wir uns schon mit großen Schritten der 300 hinwenden. 300 Mal Arbeitskultur in all ihren Facetten. Wir reden über gute Zeiten, schlechte Zeiten, gab sogar mal ein Fernsehformat, das war aber ganz anders unterwegs. Und heute reden wir, ich guck mal zu meinem Gast hin, reden wir über die guten Zeiten, die schlechten Zeiten. Auf jeden Fall haben wir uns ein Wort vorgenommen, das ich so in der Form, ich bin ehrlich, noch nicht einmal in den Mund genommen habe, hier bei Good Work. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt nicht alle 300 Transkripte durchgeschaut. Ich versuch's mal. Und zwar ist der Begriff Turnaround. Ein bisschen in meinem Ohr klingt das so nach Beratung, die schon etwas zurückliegt, aber vor allen Dingen klingt sie nach einem Beratungsumfeld oder überhaupt nach einem Punkt im geschäftlichen Tun, der erstmal nicht unbedingt positiv assoziiert ist. Also dann, wenn wir uns umdrehen müssen, darüber werden wir heute reden und zwar mit jemandem, den ich schon ein bisschen verfolge. Er hat auch einen Podcast, sehr, sehr, sehr erfolgreich und unbedingt müsst ihr reinschauen. Wir reden heute mit Georgi Michailow und Georgi Michailow ist erstmal ganz der Form halber geschäftsführender Gesellschafter bei der Unternehmensberatung SMP Managing Partner und die machen genau exakt das, nämlich sich mit Turnaround Management beschäftigen. Wir wollen heute aber da nicht nur an dieser Stelle verweilen, sondern auf allen möglichen Ebenen mal über das Phänomen des Sich-Umdrehens und dann, wenn wir uns vielleicht auch umdrehen müssen oder wollen, hinschauen. Jetzt freue ich mich erstmal, dass er da ist. Genug der Vorgeschichte und ich mache die Tür auf und sage, hallo lieber Georgi, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Julian. Das ist mir eine große Freude, mit Profis zusammenzuarbeiten, als Podcaster zu Podcaster. Nein, das ist eben sehr authentisch in der Hinsicht.
Ja. Also wenn man, ich habe eine Freundin oder Bekannte oder egal, also auf jeden Fall, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Die hat mich mal auf einer Party vorgestellt und hat gesagt, das ist meine Freundin Jule, die ist wahnsinnig klug und witzig. Und du weißt, was dann passiert, oder? Also was passiert schon mal auf keinen Fall?
Ist auf jeden Fall, die Erwartungshaltung ist ja oben. Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann was Kluges oder was Witziges sagt, am besten noch beides, ist null.
Ja, man erstarrt manchmal im Schweigen und Schweigen ist die bessere Alternative.
Und so ähnlich ist das mit Profis, also würde mich nicht wundern. Nein, wir wollen es nicht beschreien, Georgi. Wir starten ganz sauber rein hier nach Good Work Manier und du kriegst die Frage der Fragen, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Georgi?
Jetzt ist es die Frage, aus welcher Perspektive man das beantworten sollte.
Ja, ihr seht schon, eigentlich einfach geht es nicht bei Georgi.
Ja, das ist mit gutem Gefühl auf jeden Fall und mit ein bisschen Sport. Und ansonsten einfach mit Vorfreude auf unser Gespräch,
Definiere,
weil wir morgen aufnehmen.
Definiere ein bisschen Sport. Also was ist ein bisschen, was ist Sport?
Ich habe Hampelmänner gemacht. Genau. Ja, ich arbeite an meinem VO2 Max und dafür sind die Hampelmänner eine exzellente Übung, weil auch keine Ausreden möglich sind. Du brauchst ja dafür keinen Platz oder kein Fitnessstudio oder eine andere Ausrede, die man sonst finden könnte. Und 10 Minuten Hampelmänner mit kleineren Unterbrechungen und deine Herzfrequenz ist eine richtige Zone angekommen. Ja.
Also du hast jetzt die Möglichkeit, dir 3 Sportübungen, die du immer und überall machen kannst, auszusuchen. Ich verstehe, der Hampelmann wäre dabei, was noch?
Liegestützen?
Gut, das ist voraussetzungsreich. Man darf sie erstmal können, damit man sie machen kann.
Das heißt, das kann fast jeder, wenn du jetzt auf Knien bist.
Ja, okay.
Siehst du, es ist nur eine Frage des Willen und dann Kniebeugen.
Ah, ich dachte schon, dass sowas kommt.
Ja. Oder etwas mit Kniebeugen inkludiert. Ja, du kannst auch ein bisschen springen und reingehen und mit Liegestütz das kombinieren. Das ist alles möglich. Auf jeden Fall, du brauchst nicht sehr viel Platz und nicht sehr viel Ausrüstung, um damit klarzukommen.
Also ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden darüber, über diese Art von Turnaround, ganz buchstäblich ja auch noch zu sprechen kommen. Wir fangen mal an mit den, sagen wir mal, mit dem Geschäftlichen. Steigen wir mal ein. Ich habe dich vorgestellt. Also zum einen fangen wir mal mit dem, worüber wir uns kennen. Du bist Podcaster, du hast ein wunderschönes Format, SMP Leader Talks. Wie oft erscheint das? Alle zwei
Wochen?
Jede Woche.
Wir sind aber nicht bei 300, sondern wir überschreiten jetzt die 120. Ja. Folge mit Aidenschenk, der glaube bei dir letzte oder vorletzte Woche war.
Der ist durch die Decke gegangen, ja. Klaus ist ein Knaller.
Das ist, du hast ja ein anderes Thema mit ihm besprochen, nämlich organisationelle Resilienz und Krisenbewältigung.
Genau.
Wir haben über meine persönliche Verunsicherung gesprochen, die er durch sein Buch Verunsicherungsbuch ausgelöst hat, und das waren sehr wenige Folgen in der gesamten Reihe, die mit mir so resoniert hatten und mich so bewegt hatten, wie dieses Gespräch, auch aus meiner Perspektive deutlich mehr als unser erstes Gespräch mit ihm. Ja.
Also gut, aus einem Gespräch mit Klaus geht man immer verändert raus. Immer.
Zum Glück, ja.
Zum Glück, das wird uns vielleicht oder hoffentlich, ganz sicherlich Turnaround, auch heute, ja. Turnaround, ja. Genau,
der
heute
ist
auch.
Der beste Triggerpunkt für jeden Turnaround in diesem Leben. <ja.
lacht> Du, im Gegensatz zu Good Work erscheint dein Format auch als Video, was ich sehr, sehr schön finde, sehr hochwertig. Du investierst da eine ganze Menge. Darüber werden wir auch noch reden. Jetzt möchte ich aber erstmal über deinen sozusagen ersten Job reden, nämlich deine Beratungsaktivitäten. Du bist Managing Partner, du hast bei SMP Managing Partner auch, also du bist dort Teil der Geschäftsführung und bist dort aber quasi direkt eingestiegen. Erstmal vielleicht ein bisschen noch zu deinem Lebenslauf. Du kommst aus Usbekistan, hast da auch studiert, dann in Freiburg Volkswirtschaft, das hat mich schon mal sehr gefreut. Also ich mag ja Volkswirtschaft im Nebenfach, also weiß ich noch viel. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, ein Hinweis, dass Menschen gern das dicke Brett bohren. War das schon immer so? War das ein Thema, dass du es dir gerne nicht ganz einfach im Leben gemacht hast?
Ja, das ist, eins ist klar, ich mag keine Langeweile. Und wenn man jetzt keine Langeweile mag, dann landet man irgendwo in einem Bereich, was als Beratung, Startup oder Investmentbanking heißt. Und ich habe mich für die Beratung entschieden und dann irgendwann für die höchste Kunst der Beratung, so Turnaround oder Restrukturierungsumfeld, wo es einem nie langweilig wird. Und das war vor 22 Jahren, wo ich als Praktikant begonnen hatte, und das ließ mich nicht mehr los. Und da bin ich auch hängen geblieben, und ich habe eine sogenannte Equity-Partnerschaft. Das heißt, wir müssen auch eigenes Geld investieren in die Anteile. Und das, was mit einem unternehmerischen Risiko verbunden ist. Und wenn man da einmal drin ist, ist man fast für immer drin.
Okay, also du hast da ein echtes Commitment auch gebracht.
Ja.
Wie viele Menschen seid ihr bei SMP?
Jetzt an die 130 würde ich vermuten.
Ui. Wenn man alle
ja, wir gehören, sagen wir, zu den Größeren in unserem Umfeld.
Jetzt fragen sich vielleicht oder ganz sicherlich Menschen, die uns zuhören, was genau macht jemand, der Turnaround Management betreibt, also der an dieser Stelle, was ist das genau, ganz plastisch gesprochen, für eine Stelle, wenn du in ein Unternehmen kommst?
Du hast ja erwähnt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wie sagen, wie sind die Guten für die schlechten Zeiten? Ja?
Oh, das ist schön. Die Guten in den schlechten Zeiten.
Okay. Kann man auch so sagen. Mhm. Und eigentlich, wir kommen dann, wenn die Transformation sehr stark verzögert wurde. Und dann ist es die Notwendigkeit, etwas zu verändern, deutlich größer. Ja, das heißt, wenn Not abzuwenden ist. Und unser Job ist, und Turnaround ist eigentlich ein positiv besetzter Begriff, im Unterschied zur Sanierung oder zur Restrukturierung, weil sowohl Sanierung wie auch Restrukturierung eher einen Prozess darstellen. Turnaround stellt ein Ergebnis dar, weil man ja schon ein Ruder umgerissen hat und zum Erfolg gekommen ist. Deswegen mögen wir das Turnaround-Management deutlich lieber wie Sanierung. Und wir unterstützen Unternehmen in schwierigen Zeiten, wenn es darum geht, Liquidität zu sichern, das Geschäftsmodell neu zu gestalten und die Zukunft abzusichern. Das ist jetzt ungefähr 50% unseres Geschäftes. Die anderen 50% fließen in die Transformation, Ertragssteigerung, Resilienzprogramme.
Klemmt sich das irgendwo zwischen, sagen wir mal, Transformationsprozesse und Insolvenzberatung? Ist das irgendwie sowas?
Wie sind eigentlich diejenigen, die Insolvenzen abwenden?
Genau.
Das heißt, Insolvenz ist an sich ein sehr, sehr gutes Instrument der Restrukturierung. Für uns ist das in unserer Philosophie tendenziell eher eine Abwendung der Insolvenz. Mhm. Manchmal nutzen wir das auch als Instrument, wenn es nicht anders geht und für das Unternehmen das Beste ist. Aber tendenziell, wenn man S&P hört, weiß man, das sind eher Geschäftsmodell-Redesigner, als die jeden Preis sanieren und dann auch Insolvenz. Da verdient man übrigens auch sehr viel Geld, auch als Berater. Nichtsdestotrotz ist das für uns nicht primäres Ziel. Ja.
Du sagst, die Unternehmen, die ihr beratet, ist das vor allen Dingen größerer Mittelstand, würde jetzt so meine Fantasie.
100 Millionen aufwärts.
Ja. 100 Millionen aufwärts, okay. Jetzt sind die in einer schwierigen Situation, vielleicht weil eine Transformation nicht gelungen ist, vielleicht aber auch, weil sie eben jene verschlafen haben, oder?
Ja, das ist, wir sagen immer wieder, dass eine Veränderung ist häufig die Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht. Und es reicht nicht aus, zu wissen, dass etwas passieren soll. Du musst ja ins Handeln kommen. Und das ist ja bei sehr vielen Menschen, stellen wir fest, und bei sehr vielen Unternehmen, dass sie Analysegiganten sind und Umsetzungszwerge. Und davon leben wir eigentlich auch, weil wir häufig nie so viele neue Erkenntnisse mitbringen, auch wenn wir jetzt spezifische Methodik haben, die Augen öffnen kann. Aber am Ende des Tages geht es um Konsequenz, die Themen einfach durchzusetzen und umzusetzen, die dazu führen, dass man zu neuen Ufern aufbricht. Ja.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich weiß. Recruiting ist anstrengend, ist aufwendig, ist wirklich nicht trivial, gerade aktuell in Zeiten von Fachkräftemangel. Das hat schon manchmal was von, ich suche die eine Stecknadel im Heuhaufen. Und sind wir ehrlich, manchmal ist es nicht ein Heuhaufen, in dem wir suchen, sondern in 5, 6, 7, 8, 9 parallel. Denn ihr habt wahrscheinlich in eurem Unternehmen, wenn ihr mit Recruiting-Aufgaben betraut seid, mehr als nur eine Stelle zu besetzen. Und dann geht es los. Ihr müsst euch auf verschiedenen Plattformen umschauen, rekrutieren. Und das hat StepStone jetzt erkannt und hat eine Lösung auf den Markt gebracht, die ich finde, unbedingt mal erwähnt werden muss. Und zwar ist das das Angebot StepStone All Jobs. Hier gibt es ein exklusives Komplettpaket, das alle Stellenanzeigen im Jahresverlauf abdeckt. Ist klar, ist logischerweise viel günstiger, flexibler und auch transparenter. Du bist also nicht mehr in der berühmten Recruiting-Spirale gefangen, sondern du hast eine Plattform, auf der du alle Jobs, die in deinem Unternehmen zu besetzen sind, platzieren kannst. Und jetzt kommt der Knaller. Bis zu 75% pro Bewerbung wirst du etwa an Kosten sparen. Und ich würde mir das an deiner Stelle unbedingt mal anschauen. Es geht nämlich nicht nur um den Preisvorteil, also es ist nicht nur durch die Bündelung sehr viel günstiger als Einzelanzeigen. Es ist planungssicherer und es ist vor allen Dingen viel, viel einfacher. Klingt das interessant? Dann schau nach unter stepstone.de/alljobs. Dort findest du alle Informationen, ebenso in unseren Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ist es denn manchmal so, dass Unternehmen euch rufen und sagen, ja, wir müssten da, glaube ich, eine Transformation machen und ihr innerlich sagt, okay, das ist eigentlich schon fast ein bisschen spät, wir sind hier eher an der Stelle für Turnaround. Erkennt ihr das, benennt ihr das dann auch so oder sagst du, es ist eigentlich egal, wie wir es benennen, wichtig ist, dass die Entschlossenheit da ist?
Ja, beides. Also, du brauchst ja fast immer Sense of Urgency. Und ein großer Vorteil einer Krisensituation, dass Sense of Urgency sehr klar spürbar ist. In einer Transformation, das ist das, woran auch viele Transformationen scheitern, dass die Akzeptanz der Notwendigkeit und auch der harte Einschnitte nicht da ist. Man sagt ja, man bevorzugt ein Status quo, wenn der Schmerz der Veränderung größer erscheint als der Schmerz des gleichen Zustandes. Mhm. So, und in einer Krise ist der Schmerz der Veränderung erscheint deutlich geringer wie der Schmerz alles, der Fortführung der heutigen Situation.
Alles besser als hier bleiben.
Ja, ja. Mhm. Genau. Aber die Menschen tendieren dazu, das Bekannte mehr zu schätzen als Unbekannte. Ja, das ist ja aus der Biases schon längst bewiesen, dass auch die Verlust-Aversion da ist. Ja.
Genau. Übrigens, ganz kurzer Sidestep. Ich habe hier neulich, war ich bei einem Live-Podcast einfach als Zuschauerin von Hotel Matze, da war Verena König, eine Trauma-Expertin. Also da geht es um sehr persönliche Dinge. Und sie sagte, dass Menschen den bekannten Schmerz bevorzugen und dass das auch
ein Glück.
Zu unbekanntem Glück, genau. Und das ist auch ein paradoxes Erklärungsmuster dafür, warum bestimmte Menschen, ich will jetzt nicht so stereotyp abrutschen, vielleicht wiederholt und regelhaft immer wieder auf den gleichen ungünstigen Typus von Partner, Partnerin adressieren, weil sie das zwar fürchten, aber letzten Endes dieser Schmerz vertraut ist. Und das fand ich eine ganz interessante Sache. Also übertragen aufs Business, das braucht mehr als nur die Einsicht, es braucht das Fühlen, das unmittelbare Erleben, dass es so nicht weitergeht.
Und das ist die große Kunst, so ein Sense of Urgency in einem Unternehmen zu erzeugen und in der breiten Masse die Akzeptanz zu finden für die Maßnahmen. Vor allem bei erfolgreichen Unternehmen, wir stellen das immer wieder fest, ich wiederhole das so oft, dass der Erfolg der Vergangenheit für viele Unternehmen das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft darstellt. Weil es verdammt schwierig ist, sich von den alten, sehr bewährten, erfolgreichen Rezepten zu lösen, zu sagen, strukturell ist etwas anderes, was auf uns zukommt, ich muss dann anders handeln. Das ist echt eine hohe Kunst. Und da haben wir auch sehr viel Demut und Respekt, das zu verstehen und das auch zu vermitteln.
Und manchmal ist es ja, naja, gut, also wahrscheinlich ist es schon qualitativ, strukturell etwas in der Vergangenheit, hat eine lange Zeit funktioniert und dann eben nicht. Vielleicht ist aber auch auf der Strukturebene etwas verborgen, was wir bewahren müssen. Das wäre ja jetzt wieder so eher mein Einsatz, zwischen alt und neu liegt gut. Das eine vom anderen zu trennen, sauber zu sortieren, das ist wahrscheinlich oder vermutlich, so wäre meine Fantasie, euer erster Job, oder?
Ja, das ist wie... wollen ja im ersten Schritt verstehen, was sind die Kernstärken eines Unternehmens und wie kann ich mit diesen Kernstärken die Zukunft gestalten. Mhm. Wichtig ist, dass die Nostalgie per se nicht schlecht und nicht gut ist, aber das darf nicht zu einer Strategie werden, wenn es veränderte Rahmenbedingungen sind.
Ja. Mhm. Okay, bevor wir in die Prozessgestaltung, weil ich finde das wirklich mal an diesem Punkt zu bleiben, auch sehr schön, dass du das nochmal abgrenzt zu diesem, es ist eben ein Momentum, was da erzeugt wird mit einem Turnaround, anders als ein Prozess, wie jetzt zum Beispiel eine Insolvenz oder eine Transformation. Eine ganz businessgetriebene Frage stelle ich mir, jetzt sind da Unternehmen, die sind in Schieflage, das böse I-Wort prangt wahrscheinlich schon irgendwo am Horizont, also es wird die jetzt auch nicht völlig überraschen, wenn du mit der Vokabel um die Ecke kommst, dass es darum geht, eine Insolvenz abzuwenden. Und die sind trotzdem bereit, Geld in die Hand zu nehmen, weil, ja, ich meine, eure Beratung kostet auch was, um zu sagen, wir kriegen das nochmal hin. Also was müssen wir uns vorstellen? Also wie sind da so Anbahnungen? Wie sind da, ja, ohne dass du da jetzt ins Detail deiner, aber wie das, ich würde das wirklich gerne verstehen, wie die EntscheidungsträgerInnen dann drauf sind, wenn du auf sie triffst, wenn du mit ihnen sprichst, wenn du sagst, ein Handlungsbedarf. Erklär uns das doch mal, das würde ich
sehr gerne verstehen. Es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man zusammenkommt mit einem Unternehmen. Das heißt, es kann eine Empfehlung sein des Aufsichtsrates zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder es kann eine Empfehlung des Juristen sein, der das Unternehmen in so eine schwierige Phase betreut. Es kann aber auch sehr, sehr häufig eine Empfehlung der Kreditinstitute sein, weil ein Unternehmen in der Schieflage, wie du sagst, was machen sie? Die gehen natürlich auf Kreditinstitute und sagen, wir bräuchten frisches Geld, um diese Situation zu bewältigen. Und die sagen, okay, wir möchten aber eine unabhängige Meinung haben, dass dieser Prozess erfolgreich sein kann. Mhm. Und dafür sind einige wenige Experten im Markt, wir gehören dazu.
Also macht ihr auch so Restrukturierungsgutachten und sowas, erstellt ihr das auch?
Genau, das machen wir auch und das sind so ungefähr 30-40% unseres gesamten Geschäftes, Unternehmen dabei zu unterstützen, auch die Finanzierung abzusichern. Und da hast du so einen Beauty-Contest, ja, wo du so ein Schaulaufen, mehrere Berater, die ihre eigenen Vorstellungen und eigene methodische Ansätze vorstellen. Und da stellt sich häufig die Frage, was ist das eigentlich in so einer Krisensituation? Hast du gar nicht so viel Geld? Warum lohnt es sich, in einen guten Berater zu investieren?
Das ist eine simple, schlanke Frage, ja.
Genau, und da sagen wir sind an sich extrem günstig. Ich kann dir das mathematisch darlegen. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen mit 200 Millionen Euro Umsatz und die machen 10% Verlust. Schwierig, das ist so 20 Millionen. So, und du willst aber mit dem Unternehmen 5% Gewinn machen. Die Differenz zwischen minus 20 und 10 liegt bei 30 Millionen. Ja? Wenn du mit deinem Berater einen Monat früher diesen Verlust reduzierst, das sind 2-3 Millionen Euro. Da geht es nur um einen Monat. Da siehst du, dass die Beratungskosten, wenn ein gescheiter Berater unterstützt und das Unternehmen bei diesem Handlungsbedarf schneller hilft, als wenn man diesen Berater nicht hätte. Weil ein Berater bringt zwei essentielle Vorteile. Das ist die methodische Tiefe und Kapazität. Ich schweige jetzt über Vertrauen, was man zusätzlich sich einkauft. Aber
ich
jetzt
hätte
nur
noch
diese
eine dritte,
zwei Themen.
Aber ich finde es schon mal spannend. Ja? Also die Kapazitäten leuchtet mir ein. Methodik könnte man ja sagen auch, warum leisten sich Unternehmen sich nicht den Luxus oder vielleicht sogar die Notwendigkeit, die vernünftige Einrichtung, die Kompetenz in-house vorzuhalten?
Naja, ich meine, das Unternehmen ist ja, bleiben wir bei diesem Beispiel mit 200 Millionen Euro Unternehmen. Dieses Unternehmen muss gar nicht explizit eine Strategie haben, um erfolgreich zu sein. Er hat ja irgendwann eine super Entwicklung hingelegt. Er hat einen klaren Differenzierungsmerkmal im Markt. Die Kunden liebten ihn. Ja, und die haben gar nichts gebraucht. Die haben nicht mal eine Planung gebraucht, um erfolgreich zu sein. Und plötzlich kommt ein Wettbewerber, kommt eine neue Technologie. Es geschieht etwas. Und dann sind die Erfolgsprinzipien der Vergangenheit reichen nicht mehr aus, um jetzt in diesem schwierigen Umfeld, was manchmal disruptiv ist, zurechtzukommen. So, und dann hat man diese Kompetenz auch nicht, weil man bis jetzt nur sich mit dem Wachstum beschäftigt hat und jetzt muss man sich mit einer anderen Situationsexpertise.
Paradigmenwechsel, ja, Strukturmusterwechsel, ganz
genau,
klar.
Genau, und das ist ja nichts Verwerfliches, dass man nicht alle Methoden in einem Unternehmen bündelt. Das wäre ja auch schwachsinnig, sich mit der Krise permanent zu beschäftigen, wenn du wächst.
Ja, macht nicht so viel Sinn.
Ja, und das ist der Unterschied. Ja.
Okay, ich hätte jetzt als dritte Ressource noch gesagt, der neutrale Blick, eben nicht systemisch verhaftet zu sein, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal, oder kann ein sehr guter Weg sein. Also das heißt, ihr macht dann wahrscheinlich eine Bestandsaufnahme. Ist es ein Thema, was du auch sehr vorantreibst oder bist du eher in einer Weiterentwicklung von Methoden unterwegs? Was ist so dein Pfad?
Wir sind ja auch sehr systemisch aufgestellt als eigenes Unternehmen. Also wir haben ja weder Umsatzziele noch Zielvereinbarungen noch variable individuelle Vergütung.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal. Eure
genau.
Struktur.
Und das bedeutet, dass wir auch ein Teil des Teams sind. Wir arbeiten auch vor Ort, auch auf Partnerebene und sind nicht klassische Overhead. Und was wir tun, und dazu kommen wir immer mehr, dass wir die ersten 2-3 Wochen mit einer sogenannten Impuls- und Hypothesenphase beginnen, wo wir alle Themen, die relevant sind, checken, relativ schnell und auch nach wenigen Wochen mit unserer Methodik schon dem Unternehmen eine Skizze der möglichen Zukunft vorstellen. Das ist für den Berater extrem intensiv und anstrengend. Für den Unternehmer ist das aber extrem wertvoll, weil der im Driver-Seat bleibt und nicht dann 12 Wochen mit Unmengen an Geld auf die Ergebnisse warten muss, bis der Berater dann endlich liefert.
Also das heißt, es sind quasi jetzt nicht unbedingt Tandem, aber es ist ein intensiver Austausch, hat schon fast so ein bisschen was von Due Diligence, also dann, wenn man, wo man ja auch immer so ein Hin und Her hat von Informationen, die angefordert werden und zusammen.
Wir arbeiten mit Menschen, Jule. Das heißt, wir arbeiten auch vor Ort. Wir sind immer noch der Meinung, dass die physischen Begegnungen essentiell sind für sowohl für die Vertrauensbildung wie auch für die Erkenntnisgewinnung. Also wir gehören zu den Piraten, die noch reisen. Ich bin auch 4-5 Tage die Woche unterwegs.
Okay. Was guckst du dir genau an, also neben den Zahlen, Daten, Fakten? Also was sind Räume, was sind Dinge, Phänomene, die du besonders beobachtest, wenn du in ein Unternehmen reinkommst?
Also im ersten Schritt reden wir mit Menschen. Mhm. Das heißt, nicht nur mit der ersten Führungsebene, nicht nur mit der zweiten Führungsebene, sondern auch mit dem Betriebsrat. Und das bereits in den ersten 2 Wochen. Das ist extrem intensiver Workload, so im klassischen Sinne, wo man sehr, sehr viele sogenannte Impulsgespräche führt. Und dann checken wir die Vergangenheit und checken die Zukunft. Ja, das heißt, die Vergangenheit, wo kommt das Unternehmen her? Was hat das Unternehmen bis jetzt erfolgreich gemacht? Was sind jetzt Ansätze, die bereits im Unternehmen existieren? Und was ist strukturelle Veränderung im Markt? Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, ist das eine temporäre Abkühlung oder ist das etwas Strukturelles da, worauf man strukturell reagieren muss.
Okay. Und greift ihr dann auch schon Ideen im Prinzip auf von euren, also ich meine, ihr werdet ja auch so Fragen stellen, was habt ihr schon versucht, um es abzuwenden? Ist das ein Teil eurer Bestandsaufnahme? Oder?
Ja, essentielle Bestandteil, weil ein Berater ist ja Katalysator. Und wir werden häufig gefragt, haben Sie sehr tiefe Branchenexpertise? Ich sage, wenn die tiefe Branchenexpertise der ausschlaggebende Erfolgsfaktor wäre, dann würde man jetzt hier nicht zusammensitzen. Weil stimmt, bessere Branchenexperten wie im Unternehmen zu finden, findet man irgendwo. Das ist manchmal diese Branchenexpertise sogar ein Nachteil. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Isomorphismus kennst. Also, das ist in der Organisationssoziologie ein Phänomen, wo Unternehmen immer sich mehr ähneln, vor allem in den etablierten Industrien. Das bedeutet, dass die Differenzierung zwischen den Unternehmen verloren geht. Es gibt sogenannte mimetische Isomorphismus. Also Unternehmen beginnen einander nachzuahmen, weil sie sagen, wenn der erfolgreich ist, muss ich einfach dem Muster folgen, werde ich auch erfolgreich. Und das funktioniert am Anfang, aber irgendwann sind sie sich so ähnlich, dass der einziger Unterschied im Preis besteht. Und wenn du beginnst, dich über den Preis zu differenzieren, dann verlierst du meistens, außer du gehörst zum Aldi-Imperium und bist auf eine absolute Kostenführerschaft ausgelegt.
Ja, da bist du im die Blue Ocean-Leute würden sagen, dann bist du im tiefroten Ozean gelandet, ja? Wenn du dich nur noch über Preis differenzierst.
Und auch im Roten Ozean kannst du auch Geld verdienen, wenn du wiederum eine Differenzierung findest. Ich fand das so faszinierend. Du kennst ja die Marke On aus der Schweiz, diese Sportschuhe. Und die haben es geschafft, in einem absoluten roten Ozean einen blauen Ozean zu schaffen, indem sie durch eigene, sehr, sehr bemerkenswerte Positionierung und exzellente Marketingarbeit inzwischen mehrere Milliarden wert sind und in New York, glaube ich, gelistet sind an der Börse. Und da sieht man das auch im Roten Ozean, wenn man gegen die Regeln der Branche geht, erfolgreich sein kann. Aber wenn du in der Isomorphismusfalle landest, dann ist das äußerst ungünstig. Und deswegen alle diese Benchmarking-Ansätze, Best Practices, auch die Leute, die aus den gleichen Ausbildungsschmieden kommen, die tendieren alle dazu, sich zu ähneln am Ende des Tages, weil man immer die gleichen bekannten Mechanismen auf ein neues Unternehmen überträgt und dann irgendwann sind sie in der gaussischen Normalverteilung alle in der Mitte.
Und es ist ja auch wirklich ein bisschen unterkomplex an der Stelle, wenn man in komplexen Zusammenhängen, und da sind wir ja unterwegs, versucht auf Best Practice zu setzen. Also macht ja bekanntermaßen nicht viel Sinn, aber ich kenne dieses Phänomen. Auf der einen Seite wünscht man sich den Blick von außen, auf der anderen Seite die tiefe Branchenerfahrung, um dann aber auch wieder zu sagen, wissen Sie, unser Unternehmen tickt ja ganz anders als alle anderen. Und das finde ich immer ganz interessant, diese Widersprüchlichkeit, die da so durchaus auf Kundenseite auch mal so ins Feld geräumt wird.
Du hast ja zu Recht angemerkt, das ist ja immer wieder unterkomplex, wenn man alles verteufelt, auch Best of Benchmark. Es gibt eine sehr gute Indikation, um zu verstehen, wie groß ist der Handlungsbedarf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel deutlich mehr Ingenieure habe, wie der Wettbewerb, bringe aber deutlich weniger Innovationen, dann muss ich mir die Frage stellen,
wofür?
Woran das liegt. Ja. Mhm. So, das heißt, es hilft, die Fragen aufzuwerfen. Und das ist das, was uns bewegt, ja, die richtigen Fragen zu stellen, um die vermeintlich wertvolle Antworten zu bekommen.
Jetzt könnt ihr klug sein, das seid ihr bestimmt, ihr könnt, habt tolle Methoden, ihr habt viel Erfahrung, alles gut. Zaubern allein könnt auch ihr nicht und trotzdem gibt es bestimmt sowas wie den Magic Moment, wenn du das Gefühl hast, ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin. Erkennst du ihn? Weil dieses Turnaround hat was, das hat was von einem Momentum, finde ich, dieses Umdrehen. Gibt es so ein Indiz, wo du sagst, wir sind auf dem richtigen Weg und dass diese Zuversicht auch vielleicht in Richtung Kundenseite ausströmen kannst? Weil das ist ja das, was, ich meine, der Druck ist ja enorm auf euch. Also wenn du mit dem Versprechen durch die Tür kommst, dann darfst du es auch gern einlösen, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, da hilft jedem ein bisschen mehr Demut, weil unser Einfluss auf die Welt ist doch irgendwie begrenzt. Ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man immer vor Augen haben sollte. Auch der Impact des Managements ist auch begrenzt. Aber nichtsdestotrotz kann man die richtigen Weichen stellen oder sagen wir Weichen, die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit versprechen.
Genau, das ist am Ende eine, in Anführungszeichen, eine Wette. Ja,
ist alles wie bei jede unternehmerische Entscheidung ist immer eine Prognose auf die Zukunft, ja, mit höherer oder niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das wissen wir meistens postmortem, ob das funktioniert hat oder nicht. Von unserer Seite, es gibt eine sogenannte Spirale des Erfolgs. Meistens, wenn wir in ein Unternehmen kommen, siehst du, dass das eigentlich so eine Spirale des Misserfolgs ist. Mhm. Dass du permanent in allen Bereichen rutscht das alles einfach einem weg.
Und mach die mal plastisch vor uns. Ich finde das sehr spannend.
Ja, also das heißt, du beginnst, Nachfrage bricht ein. Große Kunden beginnen, das Unternehmen zu verlassen. Es gibt Reklamationen. Das steigen Krankenquoten ins Unermessliche. Ja, da spürst du, die Stimmung kippt im Unternehmen. Das heißt, weil irgendwie alles, was man anfasst, nicht funktioniert. So, und deswegen diese Magic Moments, die du sagst, ich halte sehr wenig davon, weil das ist in diesem Prozess dauert das meistens zwischen, weiß nicht, 6 und 18 Monaten, bis diese Spirale gedreht ist. Mhm. Und wenn du dann plötzlich diese Aufbruchsstimmung erlebst, ja, dann merkst du, okay, das geht in die richtige Richtung.
Das meinte ich eigentlich damit, ja? Also genau. dieses Momentum.
Und genau, aber das ist selten ein Momentum, sondern das ist meistens so mehrere aufeinanderfolgende Erfolgserlebnisse, deswegen sagt man ja, man sollte relativ schnell mit Quick Wins beginnen, um die Menschen mitzureißen. Und das dauert ein wenig, ja, bis du soweit bist.
Mhm. Sehr schön. Jetzt gibt es ja diesen bösen Spruch Schuster und Schuhe, also die bekanntermaßen das schlechteste Schuhwerk haben. Wie ist es denn um eure eigene Resilienz bestellt in eurem Unternehmen? Ich weiß oder du hast mir verraten, dass ihr einiges vielleicht grundlegend anders macht als andere Beratungshäuser. Worin unterscheidet ihr euch? Wo grenzt ihr euch ab? Also was würdest du sagen, ist uns besonders wichtig, vielleicht auch Wesenskern und ist doch deutlich anders als vielleicht unsere Mitbewerber?
Ja, man fühlt sich immer besser, anders, bemerkenswerter wie die anderen, aber wir sind des Begriffs des Isomorphismus sehr, sehr klar und versuchen das einfach strukturell anzugehen und nicht nur im Marketing Geschwätz. Und deswegen haben wir für uns auch diesen Leitgedanken, Verhältnisse bestimmen, das Verhalten der Menschen sehr, sehr herzhaft angenommen und haben auch sehr viel inkorporiert und als Teil unserer Identität beschlossen. Und wir sagen, unser Geschäftsmodell basiert auf folgender Botschaft. Profit follows value von Professor Boholzegi aus Harvard. Und ich finde, wenn man das versteht, dass in dem Moment, wo du Werte erzeugst, wird höchstwahrscheinlich auch dein Gewinn dem folgen. So, jetzt, das klingt ja im ersten Schritt nach einer marketingzentrierten Botschaft. Die Frage ist, wie findest du das in deinen Strukturen wieder, um das Verhalten der Menschen positiv zu prägen. Und aus diesem Grund haben wir die Umsatzziele in unserem Unternehmen abgeschafft. Das ist ja gegen jede Konvention der Beraterbranche. Wir haben keine Profit Center in unserem Unternehmen. Wir haben keine Zielvereinbarungen. Wir haben eigentlich keine klassische Budgetplanung. Wir haben keine klassischen Kostenstellen. Wir haben keine individuelle variable Vergütung. Mhm. Wir haben nur eine Partizipation am Ergebnis für alle.
Für alle?
Für alle, egal ob man im IT-Bereich ist, an der Front arbeitet oder im Backoffice Leute unterstützt. Alle partizipieren im gleichen Masse. Wir haben auch keine Planstellen für die Beförderung, was zum Beispiel Ellenbogenmentalität massiv abschafft, ja, weil man dann die anderen nicht als Wettbewerber sieht, wo die um einen Platz kämpfen.
Ja, aber es gibt solche, ja, sowas wie Weiterentwicklung auch in eurem Unternehmen. Jetzt ist jemand, der, also ich sag mal, ihr habt jetzt vielleicht nicht die klassischen KPIs, aber trotzdem ja Merkmale, vielleicht sogar Kennziffern, wonach ihr beurteilt, ob jemand auf einem Entwicklungspfad weiter nach oben unterwegs ist.
Genau, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das heißt, die einzige Steuerungsgröße, die wir wirklich hochheben, ist Weiterempfehlung. Und die ist unsere zentrale Messgröße.
Das ist das euer Asset.
Genau, weil wir machen ja selbst keine Kaltakquise. Mhm. Das heißt, wir werden nur weiterempfohlen. Und das ist das inhärente Geschäftsmodell relevante Punkt, ist die Qualität auf den Projekten. Wenn wir dort versagen, dann hat das eine massive Implikation auf alle Stakeholder. Und alle Stakeholder sind diejenigen, die eigentlich eine Weiterempfehlung auslösen. Mhm. Deswegen für uns ist schlechte Qualität Geschäftsmodell gefährdend. Mhm. Deswegen ist alles darauf abgestellt, unsere eigenen Ziele auf dem Projekt zu erreichen und den maximalen Mehrwert für den Kunden zu erreichen. Ein Teil unseres Honorars ist auch auf die Zufriedenheit des Kunden abgestellt. Mhm. Ja, dass der bestimmt das nach freier Schnauze, würde ich jetzt nicht sagen, aber der bestimmt das selbst, wie zufrieden er mit der Leistung war.
Also es gibt, also jetzt mal blöde gesprochen, es gibt ein Trinkgeld. Ne? Wenn du es so willst. Also guter Service, ne? Also es ist ein variabler Teil.
Ja, ja.
Wie reagieren die Kunden darauf? Das finde ich spannend.
Das heißt, viele glauben zuerst nicht daran, weil das ja sehr ungewöhnlich ist.
Ja, sehr ungewöhnlich.
Ich finde, das Vertrauen maximal die Komplexität reduziert. Und wir wollen bewusst das nicht an irgendwelche Kennzahlen kleben, weil wenn du Kennzahl als Ziel definierst, dann kann das auch falsche Abbiegmöglichkeiten zur Folge haben.
Absolut, gottharsches Gesetz. Ja, es wird, ja. Genau.
Und vor allem im Unternehmensumfeld, wenn du da beginnst, zum Beispiel nur Einsparziele zu definieren, kann es passieren, dass du etwas heute abschneidest, was dir übermorgen die Zukunft kostet. Deswegen sind wir keine Freunde davon. Der Unternehmer darf selbst für sich definieren, die Kennzahlen. Wir wollen sie aber nicht wissen, weil wir nicht verleitet werden möchten. Und wir begrenzen auch die Laufzeit unserer Verträge. Wir sagen, der Berater ist ja dafür da, um wieder zu gehen. Und da brauchst du institutionelle Triggerpunkte, wo wir sagen, okay, nach 3 Monaten setzen wir uns wieder zusammen und schauen, ob wir noch in der Lage sind, in den nächsten 3 Monaten Mehrwert zu leisten, um Return on Consulting im klassischen Sinne zu liefern. Ja, das ist das, was in uns drinsteckt, weil in dem Moment, wo du einen Umsatz als Bestandteil deines Einkommens verfolgst, verliert der Gedanke des Mehrwerts bei dem Kunden sofort die Bedeutung.
Die Wirkung. Mhm. Ja. Absolut, kann
und ich deswegen
verstehen.
Haben wir das auch abgeschafft. Das war, ich weiß nicht, wie viele Unternehmensberatungen nur Fixgehälter zahlen. Also, ich glaube, nicht viele.
Naja, zumindest in dem Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, glaube ich, ist das wirklich sehr ungewöhnlich. Und auch hier wieder gab es da so einen Turnaround. Ja, ich sag mal Moment, aber du weißt schon. Also vielleicht eine Phase, wo ihr das verstanden habt. Also habt ihr mal anders agiert oder war das von Anfang an so für euch?
Du weißt ja, dass jede Unternehmensberatung meistens von Gründern geprägt ist. Mhm. Und ich hatte vor 15 Jahren die Chance bekommen, von unserem Gründer dann den Generationsübergang zu gestalten. Und die letzten 15 Jahre war ein, sagen wir, evolutionärer Prozess, sich zu entwickeln, weil ich nicht glaube, dass du das so auf einen Schlag alles ändern kannst, sondern das war auch ein Baustein hier, ein Baustein da. Und die Vielzahl an diesen Bausteinen ist irgendwann das, was wir heute haben. Ja, wir haben quasi das Haus langsam gebaut und nicht sofort errichtet. Und auch unsere strategischen Ziele, wir haben das reflektiert. Das, was wir uns strategisch vorgenommen hatten, in 3 bis 4 Jahren zu erreichen, haben wir erst 10 Jahre später erreicht. Ja. Das heißt, das muss man auch mit Demut betrachten, ja. Ja, dass viele strategische Themen deutlich mehr Zeit benötigen, wie erwartet. Ja.
Ich habe mal einen Beitrag, ich glaube, für irgendein Startup-Magazin geschrieben, und zwar nannte ich den Walnussbaum-Effekt. Also ich weiß nicht, ob dir das so bekannt ist, der Walnussbaum, wunderschöner Baum, der hat nur einen großen Nachteil, der hat wahnsinnig kräftige und ressourcenverschwendende Wurzeln. Und das heißt, dass also unter einem Walnussbaum nicht sehr viel wächst. Und ein bisschen ist es so, dass die Gründer gerade in Beratungsunternehmen auch so Walnussbäume sind. Ja, die machen eine prächtige Krone und haben tolle Wurzeln, nur es wächst halt in dem Schatten nicht so wahnsinnig viel. Und das ist ja generell so. Wie geht ihr damit um? Also wie gestaltet ihr das, dass vielleicht auch in diesem Konstrukt vielleicht Talente auch groß werden? Also die kommen ja mit einem Antrieb, mit einem intrinsischen Antrieb. Und wie stellt ihr das sicher, dass da Menschen in eine Entwicklung kommen?
Genau, wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht mehr die Gründerorganisation sind, und den Gründern sind wir extrem dankbar, weil sie so einen riesen Baum auf die Beine gestellt haben, und wir dürfen das jetzt nur entwickeln. Aber von unserer Seite ist ja, ich bin Partner der 3. Generation, ja, okay. Ich habe jetzt Partner der 5. Generation schon. Und das ist ja das, was wir vor Augen haben. Wir haben auch institutionell Altersgrenzen in unserem Unternehmen. Das heißt, du musst permanent dafür sorgen, dass der Nachwuchs kommt, ja, auf hohem Niveau. Und diese kulturelle Beschaffenheit unserer Organisation ermöglicht die Talentenförderung, weil du kennst ja diesen alten Spruch, die A-Leute stellen A-Leute, B-Leute stellen C-Leute ein. Mhm. Und unser Anspruch ist, immer bessere Menschen einzustellen wie wir selbst.
Als ihr selbst seid.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, mit meinen Unterlagen von heute würde ich durch unseren Bewerbungsprozess höchstwahrscheinlich nicht mehr durchkommen. Ja. Deswegen, und das ist auch gut so. Ich meine, jetzt andere Zeiten, andere Ansprüche, andere Herausforderungen. Ja.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockadoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockadoo. Testet es 14 Tage kostenlos, und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockadoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Jetzt gibt es, ich will noch ganz kurz eine kleine Kurve mitnehmen, weil im Moment geht ja sehr stark so die Erzählung dahin, dass gerade Unternehmensberatungen verstärkt auf Einsatz von KI setzen, was ja auch nachvollziehbar und logisch ist, und deswegen Juniors nicht mehr einstellen. Also dass juniorige Jobs besetzt werden oder ersetzt werden durch KI, was natürlich spätestens mittelfristig ein Problem ist, weil wir einfach Menschen nicht mehr in die Ausbildung reinbringen. Von gesellschaftlichen Verwicklungen wollen wir mal ganz schweigen. Wie stehst du zu dieser Aussage? Also ich meine, es gibt natürlich, müssen wir uns auch nichts vormachen, gerade im juniorigen Bereich Dinge, die man sehr, sehr gut automatisieren könnte oder kann. Wie geht ihr damit um?
Das ist, auch hier gibt es, glaube ich, keine absolute Rezeptendarstellung. Wie kommen sowieso aus der Philosophie, wir bilden unsere Leute selbst aus. Das heißt, von fast allen Partnern, die wir hatten, sind fast alle bei uns ausgebildet worden. Das heißt, ich habe als Praktikant angefangen, die anderen haben als Consultants oder auch als Werkstudenten begonnen. Das heißt, wir legen schon extrem großen Wert drauf, junge Menschen einzustellen. Aktuell versuchen wir, eine gesunde Mischung zu finden zwischen Young Professionals und ganz jungen Menschen von der Uni. Das ist unser Job, weil auch junge Menschen unglaublich viel Talent und Kenntnisse mitbringen. Und wir sind jetzt in einer privilegierten Situation, dass wir relativ viele interessante, spannende Menschen kennenlernen, die zu uns wollen, weil wir durch auch unsere Aktivitäten, glaube ich, was die Bekanntheit anbetrifft, relativ bekannt sind, auch im Verhältnis zu unserer Größe. Mhm. Und das ist das.
Auch durch deinen Podcast.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei der Reichweite nicht schlecht ist.
Ja. Mhm, auf jeden Fall. Also. Und du hast ein Stichwort genommen oder in den Mund genommen, das würde ich gerne mal übernehmen und so ein bisschen rüber schwenken, denn wir wollten uns ja nicht nur über die geschäftliche Transformation oder den Turnaround unterhalten, sondern auch auf anderen Ebenen. Und zwar das Stichwort Philosophie. Ich weiß, dass du dich mit Philosophie sehr stark auseinandersetzt. Du bist großer Anhänger des Stoizismus und vielleicht magst du mal ein Kernsatz, der dich aus dem Stoizismus so trägt und den du vielleicht auch mitnimmst in dein Unternehmen oder in deine unternehmerische Aktivitäten. Wenn es so vielleicht einen Leitsatz oder einen Kerngedanken gibt, was wäre das?
Ja, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ja? Mhm. Wie du den betrittst, entscheidest du. Ich bin ein ganz großer Freund der Selbstverantwortung. Und hier wurde ich sowohl von Stoizismus, aber vor allem auch von Jens Korsen geprägt und das hat mir auch geholfen, sehr, sehr, meine Turnaround-Geschäft oder Transformationsberatung ist per se eine sehr, sehr stressgeladene Beratungsform, auch was die Intensität und Einsatz anbetrifft und da sich damit zu beschäftigen und zu wissen, dass alles in dir im Inneren liegt, dass deine Einstellung entscheidet über die Welt. Das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Erkenntnis und zu unterscheiden zwischen dem, was du beeinflussen kannst und was dem du nicht beeinflussen kannst, nur zum Teil. Wenn du das beherzigst, dann kannst du leichter leben. Und das ist das, was mir gut getan hat, auch das Thema Dankbarkeit zu verstehen. Ja, und Demut. Ich finde, das sind so Begriffe, die häufig genutzt werden, aber ich glaube, sehr wenig gelebt.
Ich habe in der Vorbereitung zu heute habe ich mal in eine Folge reingelauscht mit Jonas Salzgeber und er hat von einem Dreieck gesprochen, des Stoizismus. Hast du das noch so? Er sprach nämlich auch von der Eigenverantwortung. Und es waren, ich glaube, es waren so drei Punkte, die er genannt hat. Das fand ich nämlich ganz interessant. Und vor allen Dingen auch über dieses, das Geschäft floriert. Das
ja, fand ich auch. Genau, es geht ja da, am Ende des Tages im Zentrum des Stoizismus steht das Florieren. Ja, und dann, ich hatte mal mit einem Kollegen gesprochen und sagte, das ist aber ziemlich egoistisch. Wenn du dich jetzt auf dein eigenes Florieren beschränkst. Und Jonas sagte, naja, wenn wir jetzt an einen Wald denken, dann ist die Aufgabe jede Blume und jedes Baumes zu florieren. Ja, und das ist das, was mit der Tugend mit verbunden wird, die Art und Weise, wie du florierst. Und
genau, es war diese Tugend, das die Eigenverantwortung, genau.
Das Tugendhafte und den anderen auch zu helfen und man sagt ja auch, Stoiker sind diejenigen, die eigentlich fast schon asketisch sind und das ist, glaube ich, falsche Auslegung, weil im Stoizismus geht es darum, zu genießen, ohne abhängig zu sein. Das heißt, du kannst auch gerne etwas Schönes besitzen und aber nicht daran so hängen, dass das zu deinem Zentrum wird, ja, und ich halte auch nichts von der Sucht. Die einzige Sucht, die ich mag, ist Sucht zu Disziplin. Weil ich finde, dass die Disziplin, die die größte Brücke zur Freiheit bedeutet. Ja.
Stimmt, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Disziplin, also man würde ja auch, es gibt ja diese, schon auch so ein Adverb oder ein Adjektiv, jemand ist sehr stoisch und damit meint man ja oft so, dass jemand sehr stur ist, also so unbeirrbar. Und das ist, glaube ich, ein Fehlverständnis von okay. Stoizismus.
Ja. Ich habe es, wenn jemand stoisch ist, habe ich das eher als gleichgültig immer
oder
wahrgenommen.
Das auch, genau.
Genau. Und der Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmütigkeit ist ja wichtig zu betonen. Und da geht es darum, im Stoizismus dieser Gleichmut zu würdigen, weil da ist wiederum zwischen Reiz und Reaktion liegt deine Entscheidung, wie du mit diesem Reiz umgehst. Ja? Mhm. Und nimmst du das an oder kannst du stoisch damit umgehen? Und das ist das, was mir immer gut getan hat. Ich versuche, Gleichmut zu fördern. Und da stellt sich die Frage, okay, aber Achterbahn des Lebens, das ist doch auch schön, wenn es komplett in eine Ekstase endet, aber dann gleichzeitig natürlich hat auch Ekstase einen Gegenpol in einem kompletten Zusammenbruch. Und ich glaube, die Entscheidung, wie du mit dem Reiz umgehst, ist die wichtigste Entscheidung für die Eigenverantwortung. Und wenn man die Psychologie auf zwei Wörter herunterbrechen würde, würde ich sagen, innere Einstellung.
Mhm. Auf jeden Fall. Die Haltung, die innere Haltung. Jetzt ist es ja so, dass uns oft Dinge im Außen passieren, die uns einen, sagen wir mal, Reiz abnötigen, den wir gar nicht mehr richtig steuern können, also beziehungsweise der impulshaft geschieht. Wie gelingt es uns, da an diesen Impulsen zu arbeiten? Weil oft ist es ja nicht wir reagieren, sondern es reagiert sich sozusagen.
Es
also
reagiert
würden wir immer so zur Verteidigung wahrscheinlich ins Feld räumen und würden sagen, ach, das konnte ich gar nicht an, das hat mich getriggert. Ja,
ja, wobei das ist, widerspricht der Selbstverantwortung. Mhm. Und auch im Stoizismus gibt es ja drei Zonen eigentlich, die Dinge, die ich beeinflussen kann und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist Wetter, kann ich nicht beeinflussen, mein Verhalten. Jetzt heute Hampelmänner zu machen, kann ich ja beeinflussen. So. Dazwischen gibt es aber diese graue Zone der Impulsbeherrschung, ja, wo man tatsächlich sagen kann, wo ist da die Selbstverantwortung? Und ehrlich gesagt, auch das ist relativ einfach zu verdeutlichen. So wie du manchmal mit deinem Partner umgehst, wirst du nie mit deinem Nachbarn umgehen, bei dem gleichen Event-Trigger oder bei gleichem Triggerpunkt. Das heißt, du kannst schon deinen Impuls kontrollieren. Und das ist nur eine Entscheidung, zu tun oder nicht zu tun. Deswegen, wenn du übst und dessen bewusst bist, kannst du auch auf Reize doch anders reagieren, je nachdem, von wem der Reiz kommt und in welchem Kontext du bist. Das heißt, es ist möglich.
Das finde ich total spannend zu sagen, sich einfach mal die Frage zu stellen, wie hätte ich reagiert, wenn genau der gleiche Satz nicht von meinem Mann oder von meiner Frau, sondern von meinem Nachbarn gekommen wäre.
Also das finde ich total spannend. Jule. Und das ist total einfache Erklärung. Ich meine, wir behandeln uns manchmal so schlecht im Inneren, dass man auch sich Frage stellt, so würden wir mit unserem Feind nicht umgehen. Ja, das wäre uns peinlich. Aber uns selbst dürfen wir peinigen, ja, und aber dessen bewusst zu sein, hilft ja schon einem, mit sich selbst auseinanderzusetzen und die Selbstverantwortung und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Ich bleib noch mal ganz kurz bei der Einflussnahme, weil im Moment, ich weiß auch nicht, man hat ja vielleicht auch immer so Modelle, die wieder so hochkommen und dann gehen sie wieder runter. Im Moment ist bei mir sehr, sehr viel das Thema Circle of Influence auch in meinem Kopf, bewegt mich sehr stark, und Stephen Covey kennst du vermutlich, und
unterscheidet. Der hat ja darauf zurück, das der hat ja auf Stoizismus
ist ja direkt, Bezug genommen. Direkt im Prinzip Bezug darauf, genau.
Ja.
Und diese mittlere Zone, dieser Circle of Influence, ist ja genau eben nicht direkte Einflussnahme und direkte Kontrolle. Weil ich hätte es so verstanden, dass die Stoiker eher sagen, versuche doch erstmal nur das zu beeinflussen oder dabei zu bleiben mit deinen Gedanken, was du kontrollieren kannst. Und ganz viel Energie geht ja dahin, was wir nicht kontrollieren können. Aber was ist mit dieser Ebene darüber, die wir nicht unmittelbar kontrollieren können, wo wir dennoch einen Einfluss haben?
Zum Beispiel, kannst du ein Beispiel, was dir vor Augen steht?
Naja, gut, also es gibt ja, wenn wir jetzt mal so ganz große Themen nehmen, würden wir sagen, wir beschäftigen uns mit so Sachen wie im Politischen und sagen, was weiß ich, Klimaschutz. Und da ist ja so eine Haltung von vielen Menschen, ja, was kann ich denn schon tun? Das geht ja bis zu Narrativen wie, wir kleinen Deutschen brauchen uns gar nicht da groß anstrengen. Wir tun ja schon ganz schön viel, wir trennen Müll, ja, wir fahren gar nicht so wenig E-Autos, sollen doch erstmal die Chinesen was tun. Ja, das ist ja dann auch so eine Excuse, so eine Entschuldigung, um sich mit diesen Dingen, die anstehen, die aus unserer Sicht vielleicht viel zu groß und zu gewaltig sind, sich erstmal damit nicht beschäftigen zu müssen. Und das ist ein Muster, was wir im Kleinen auch schon bei vielen Menschen sehen, was macht das für einen Unterschied? Und dann sagen, ja, du kannst vielleicht jetzt nicht direkt beeinflussen, was jetzt eine Regierung verabschieden wird. Aber dennoch, was ist dein Einfluss?
Ist natürlich wiederum alles ein bisschen unterkomplex, wenn man
ja,
sagt,
ja, natürlich.
Ich heute kein E-Auto fahre, dann bin ich ein Sünder, weil ich ein SUV fahre.
So, das ich habe jetzt pointiert. Ja,
ich habe jetzt pointiert in die andere Richtung, genau. Julian, das ist, weil auch Elektroautos sind auch gar nicht so trivial zu bewerten aus der ökologischen Perspektive. Und das ist dann genau da, wo es beginnt. Ich bin gegen einfache Rezepte, vor allem bei solchen hochkomplexen, multidimensionalen Themen, weil man da dazu tendiert, eindimensionale Lösungen zu finden. Und das ist zum Beispiel, man kann ja auch das Thema kritisch aufgreifen, die Energiepolitik in Deutschland für einen Industriestaat, ob das wirklich so günstig ist, werden wir in ein paar Jahren sehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele Menschen bewegt. Und es ist die Frage, wenn ich so ein Thema habe, wie gehe ich damit um?
Genau, das war der Punkt.
So, und dann zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ich möchte maximale Autonomie haben. Ja, deswegen habe ich Solarthermie und Photovoltaik und eine Batterie, so, um zu sagen, wenn etwas passiert, habe ich wenigstens ein bisschen Strom. Ja, also das ist mein Beitrag. Wenn ich sage, ich möchte das in einem größeren Maße beeinflussen, dann kann ich mich auch natürlich engagieren. Ich kann in die Politik gehen, ich kann mich politisch betätigen, ich kann auch spenden an eine gewisse Organisation. Das heißt, auch da kann ich einen Einfluss nehmen, was äußerst ungünstig ist, aus deutscher Perspektive, sich über etwas zu beschweren, ohne etwas zu tun. Weil wenn du dich beschwerst, deutsche Sprache ist so schön, man macht sich schwerer, ohne dafür eine Aktion auszulösen. Mhm. Und das ist gegen die Selbstverantwortung. Weil ich über etwas beschwere, wo ich keinen Einfluss nehmen möchte, dann muss ich das akzeptieren.
Ich finde diese Haltung auch sehr ungünstig. Ich habe das nun mal aufgegriffen, weil das Erzählfäden sind. Das sind Argumentationsstränge, die uns schon sehr oft begegnen und die ja nichts anderes sind als die Ablehnung von eigener Verantwortung.
Ja. Aber mir ist es wichtig, die Selbstverantwortung beginnt bei mir mit meinem Einfluss auf meine innere Einstellung zu den Ereignissen da draußen. Und ich kann handeln oder nicht handeln. Und wie viele Menschen beschweren sich übers Wetter? Also ich bin fasziniert. Ja? Das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ja? Ja, wenn das Wetter schlecht ist. Ich überlege es mir, wie kann ich die Sonne in mein Zuhause holen? Dann kaufe ich mir eine Daylight-Lampe, die nichts kostet, die mir aber ermöglicht, meinen Rhythmus im Leben besser zu steuern und die Stimmung zu verbessern. So, dann hast du für 40 Euro 10.000 Lux-Lampe und schaust quasi in die Sonne und das steigert dein Wohlbefinden. So, das ist meine Antwort auf
die aus Wetter.
So ist das.
Auch
und
November.
Dann lebt sich leichter, wenn du die Verantwortung für dein Handeln und deine Gedanken übernimmst.
War das für dich, als du dich erstmalig damit beschäftigt hast oder dein Interesse überhaupt an Philosophen, am Stoizismus, eine Art Resilienzübung oder einfach ein Interesse, eine Faszination von den ob der klugen Gedanken? Was war es eher? Was würdest du sagen? Ist es, was dir hilft, dein Leben jetzt mal in Anführungszeichen besser zu managen, oder ist es wirklich einfach eine Faszination, ob der Dichte und Klugheit der Gedanken?
Du wirst ja lachen, aber genau darüber haben wir mit Klaus Eigenschen gesprochen, weil ich hatte ja immer den Gedanken gehabt, ich möchte mein Potenzial entfalten. Ich möchte zu der besten Version meines selbst werden. Und das hat er so zerrissen. Deswegen fand ich das so spannend, mit ihm genau darüber zu diskutieren. Grüße gehen raus,
sag ich da mal. Ich sag dir mal gleich, was für eine Frage ich mir grob überlegt habe. Die wirst du auch gleich bekommen. Ich bin gespannt.
Aber das ist genau der Punkt, wo ich schon immer mich damit beschäftigt habe, wie ich mein Potenzial entfalte und wie ich damit meine Umwelt besser gestalten kann und machen kann. Und da war die Selbstentwicklung von Jens Korsen, der mit seinen vier Instrumenten sehr, sagen wir, prinzipiengetreue Abbildung der Welt aus meiner Perspektive geschaffen hat und dem ich sehr dankbar bin für diese vier Instrumente, die ich sehr konsequent lebe und die mir es leichter machen, vor allem mit Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen, weil ich nicht glaube, dass wir das Glück suchen sollten und finden, sondern wir müssen ja unsere Bürde durchs Leben tragen. Und da hat mir Jens Korsen und eigentlich die stoische Philosophie, die sehr nah bei ihm ist, oder umgekehrt, eher rein alterstechnisch eher bei ihr, das hat mir einfach geholfen, durch die Welt und durchs Leben besser zu gehen, oder günstiger zu gehen.
Ja. Vier Ebenen hast du angesprochen, magst du die mal benennen?
Ja, das ist einmal Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit und Selbstüberwindung. Und die erklären eigentlich alle relevanten Aspekte des Lebens im Handeln.
Also welche Frage bei mir, ich habe es eben schon mal angedeutet, auf jeden Fall auftaucht, ist, wo grenzt sich, macht das Beste aus dir selbst, also eine gewisse Selbstoptimierung, wo grenzt sich das vielleicht auch hin ab zu einer Selbstzentriertheit oder sogar zu einem Egoismus? Also wie schützt du dich davor, bei deinen Ansprüchen, die du an dich stellst, nicht einen ähnlichen Wertemaßstab an anderen Menschen anzulegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jule. Aber wir haben jetzt gerade über Florieren gesprochen. Mhm. Wo ist die Selbstzentrierung, eine Blume blühen zu wollen? Ja, und ehrlich gesagt, ich erwarte von den anderen möglichst wenig, ich gebe aber sehr viel. Und das Gesetz der Reziprozität besagt, dass auch wenn du wenig erwartest, die Menschen tendieren dazu, das zurückzugeben, was sie bekommen. Du solltest einfach nicht enttäuscht sein, aber Enttäuschung setzt immer eine Täuschung voraus und die versuche ich nicht zu haben. Mhm. Aber kurz zur Abgrenzung zwischen Selbstentwicklung und Selbstoptimierung. Es gibt ja, glaube ich, zwei Stufen. Erstens die Selbstakzeptanz. So wie du bist, ist okay. Nur es heißt ja nicht, dass man da stehen bleibt. Ja? Mhm. Und deswegen, ich persönlich sage, ich möchte, es gab ja einen sehr coolen Spruch, Definition der Hölle, am Ende des Lebens sich selbst in der besten Form der Potenzialentfaltung anzutreffen und zu sehen, was man alles so verpasst hat. So, das ist genau. Die Definition der Hölle.
Genau. Und ich glaube trotzdem, ich stelle es mir wirklich schwer vor, wenn du hast auch das Wort Disziplin schon im Mund genommen, wenn du hart an dir arbeitest, wirklich aufrichtig, mit Demut, mit all diesen schönen Tugenden, ja, jetzt nicht in der egoistischen Haltung. Ich finde es verdammt anspruchsvoll, gleichzeitig beobachten und nicht wertend stehen lassen zu können, dass vielleicht ganz viele Menschen um mich rum genauso nicht handeln. Das stelle ich mir auf einer persönlichen Ebene schwer und anspruchsvoll vor. Das stelle ich mir aber auch oder vielleicht sogar gerade in einem Business-Umfeld nicht einfach vor, nicht trivial.
Ja, aber das ist ja eine Frage, mit welcher Erwartung ich durchs Leben gehe. Mhm. Und ich möchte ja, dass ich floriere und mein Umfeld floriert. Mhm. Ja? Nicht zu Lasten der anderen, sondern weil wir einfach etwas anders machen und mehr, deswegen Profit Follows Value ist für mich eine Botschaft, die extrem wertvoll ist, auch in meinem Leben. Ich versuche, das Beste zu geben, weil das befreit, Jule. Wenn du dein Bestes gegeben hast, dann liegt der Rest nicht in deiner Hand.
In deiner Verantwortung.
Ja. Das heißt, dann ist es von oben bestimmt, ob etwas passiert oder nicht. Und zum Beispiel im Stoizismus ist es so, dass du nur den Input und den Prozess beeinflussen kannst.
Nicht den Output.
Den Output. das ist eine sehr demütige Haltung zum Leben, weil du weißt, du kannst gerne erwarten mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn du das, das und das gemacht hast, dass da ein Output rauskommt, aber das ist nicht garantiert. Und das ist da, wo ich Demut verspüre und die Dankbarkeit für das, was ich habe, weil ich weiß, wenn ich jetzt in etwas hinein investiere, es ist bei nichte, dass da was rauskommt. Ja? Mhm. Aber ich gebe mein Bestes, so wie mit der Gesundheit. Ich gebe mein Bestes in dem, was ich tue und hoffe, dass meine Genetik und
der
die Entscheidung von oben
der Weltenlauf,
so ist das.
Geholt ist, ja.
Ja, und das, aber ich kann, wichtig ist, dass man sich selbst nicht vorwirft. Und wenn du anschaust, wie viele Menschen mit Selbstvorwürfen beschäftigt sind, ich versuche das zu minimieren, indem ich das, was ich tue, mit maximaler Gewissheit und gutem Gefühl tue, weil ich mein Bestes getan habe. Ja.
Es gibt ja da diese sehr schöne Metapher, du kennst sie, mit dem Pfeil und dem Bogen. Vielleicht magst du die nochmal erklären, weil genau, ich finde, die drückt das sehr, sehr schön aus.
Im Stoizismus kannst du quasi sehr, sehr viel üben und zum Beispiel mit dem Bogen schießen und dann bist du fast perfekt und triffst immer die Zielscheibe und plötzlich kommt ein Windstoß, mit dem du nie gerechnet hast und dein Output, nämlich das Treffen der Zielscheibe, ist vorbei. Das heißt aber nicht, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern dass du hast dein Bestes gegeben, du warst innerlich gut aufgestellt, du hast gut gezählt, du hast die perfekte Armhaltung gehabt und du hast richtig ausgeatmet und so weiter. Aber das Ergebnis war trotzdem nicht das, was du dir erhofft hast. Ja? Mhm. Und das ist extrem wertvoll zu verstehen. Nur der Input und der Prozess liegen in deiner Hand, nicht das Ergebnis. Das befreit.
Das befreit.
Ja.
Du hast noch einen Pfeil im Köcher, über den würde ich gerne noch so zum Ende unseres Gesprächs zumindest mal ein paar Minuten sprechen, nämlich die körperliche Ebene. Also du bist ja nicht nur im Turnaround von Unternehmen unterwegs oder Turnaround deiner Seele, deines Geistes, sondern auch, ganz besonders sogar, deines Körpers. Was tust du? Ich darf mal ein Bonmot von dir aufgreifen oder deinen Claim vielleicht sogar. Der lautet nämlich: Body first, business second.
Ja, danke dir. Das war ein Blogbeitrag vor ein paar Jahren, wo ich so viele Fragen gestellt bekommen habe, was ich so tue. Da dachte ich mir, okay, ich kann das jetzt zusammenfassen für mich selbst. Und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, wie geht man mit der Gesundheit um. Und wir können den Input und den Prozess bestimmen, aber nicht das Ergebnis, nämlich jetzt die Gesundheit. Und ich bin ein großer Freund diese Longevity-Philosophie, die aktuell aufkommt, aber nicht aus der Perspektive, ich will möglichst lange leben, sondern mir geht es um die Gesundheitsspanne. Mhm. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass in den letzten 10 Jahren die Menschen im Schnitt, glaube chronisch krank sind mit 3 Krankheiten. Ja? Und das sind die letzten 10 Jahre ihres Lebens. Ich finde das keine schöne Vorstellung und ich habe mir da so ein Bild gemalt, dass er so Unterschied zwischen einem Menschen und Löwen in Bezug auf die Gesundheitsspanne. Der Löwe jagt bis zum Ende und wenn er nicht kann, stirbt er irgendwann, weil die Evolution das ihm abverlangt.
Der Job ist dann, genau.
Genau, und bei Menschen ist es so, dass wir bis zum 30. Lebensjahr, glaube ich, noch einigermaßen wachsen, uns bewegen und ab dann beginnt das, wenn du nichts machst, eine richtige Sarkopenie, wo du 1% der Muskelmasse pro Jahr verlierst und irgendwann rächt sich das. So, und diesen Abbau möchte ich nicht erleben und ich bin ja kein Forscher, sondern ich bin ein Nutzer der Erkenntnisse, die ich auch auf mich selbst übertrage und experimentiere und schaue quartalsweise, ob das eine Veränderung positive oder negative Art.
Ceteris paribus machst du?
Ja, und zum Beispiel das Thema Ernährung. Du hast 10.000 Studien, 3000 Studien sagen, Carnivore-Diät ist exzellent. 3000 Studien sagen, Veganismus ist exzellent. Und dann sagen, ja, mediterran, exzellente Art der Ernährung. So, wie findet man für sich selbst die beste Form? Man probiert es einfach aus. Ja, das ist, du machst ja viel Blutanalysen und dann dein Wohlbefinden und ernährst dich mal vegan ein paar Monate und schaust, was das mit dir macht. Ernährst dich dann sehr stark fleischlastig oder irgendwann kommst du zu einem Mischkost und schaust, was passiert.
Wo bist du gelandet? Also jetzt kommt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Service-Teil. Ich könnte mir vorstellen, jetzt hören uns viele mit spitzen Ohren zu und sagen, jetzt wollen wir doch mal hören. Was?
Das heißt, ich ernähre mich wie folgt. Ich esse Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Nüsse, Honig. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Und der Leitgedanke ist immer um Protein gebaut. Das heißt, ich versuche so 1,5, 1,6 Gramm mindestens Protein pro Körper.
Das ist schon nicht, ich mache das ja gerade so testweise auch und das ist wirklich echt nicht trivial. Also das passiert nicht einfach so, das muss man sich vornehmen. Und
das ist aber zum Beispiel, ich wurde gefragt, gibt es ein Produkt, das du abschaffen würdest in deine in deiner Ernährung und ein Produkt, das du auf jeden Fall behalten würdest. Und sage, abschaffen würde ich Zucker, behalten würde ich Eier. Ja. So, und ich esse zum Beispiel kein Weizen. Das ist nicht, weil ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe, sondern ich habe mehrere Monate so ein Insulin-Spiegelmesser, weißt du, so wie Diabetiker tragen, zum Spaß getragen, um meinen Körper besser kennenzulernen. Und das hat mir nicht gut getan und auch meinem Insulin Spiegel nicht und da, ich hatte das danach mich wirklich besser gefühlt, indem ich darauf verzichtet habe. Das heißt, keine Nudeln, keine Pizza, kein Brot. Ich esse immer wieder gerne so Sauerteigbrot. Mhm. Aber sonst, ich vermisse nichts und das ist so ein Fortschritt gewesen für meinen Körper, dass ich einfach da dran geblieben bin. So experimentiere ich. Ja.
Ich erlebe da oft Menschen, die eine gewisse Reaktanz entwickeln, wenn sie so ein Wort hören wie Longevity, weil sie es dann auch darauf verkürzen. Ja, aber wieso sollte ich 130 Jahre alt werden? Das ist ja nicht die Kernaussage, sondern es geht ja um die Gesundheitsspanne. Genau.
Genau. Ich möchte einfach im Alter autonom bleiben. Ja, und nicht von meinen Kindern abhängig sein, dass ich mich nicht bewegen kann. Und zum Beispiel Muskelmasse ist, glaube ich, die beste Prävention fürs gesunde Altern. Ja. Das heißt, wenn du keine Muskelmasse hast, dann hast du ein Problem. Und deswegen bin ich auch, es gibt ja vier Faktoren, die ich verfolge. Das ist einfach Muskelmasse, dann VO2 Max, und das ist die Sauerstoff Aufnahme unter maximale muskuläre Belastung, das ist Beziehungen ja, und möglichst wenig Stress. Und das ist jetzt, kommt bei mir an vierter Stelle, weil das mit meinem Job zurzeit schlecht vereinbar ist. Aber so die ersten drei Punkte sind für mich essentiell und daran, deswegen auch Hampelmänner, weil sie meine VO2 Max größer steigen und natürlich Schlaf, aber das
ist. Ich wollte gerade sagen, Schlaf ist auch ein richtig großes Thema, oder?
Das ist das größte Biohacking-Tool, das man am besten verändern kann, ja.
Ja, und für viele auch mit das Komplizierteste. Wie erklärst du dir, dass gerade jetzt diese Themen so heiß diskutiert werden? Also wir leben ja in der sogenannten westlichen Welt, in einer Zeit, wo wir so viel Wohlstand genießen wie noch nie. Also wir haben ja Zugang zu tendenziell oder potenziell den Top-Lebensmitteln. Wir haben Zugang auf medizinische Rundumversorgung und vielleicht genau deshalb sind wir jetzt an der Stelle, wo wir uns intensiv, also in Teilen, natürlich nicht jeder, aber über diese Themen Gedanken machen und das Gefühl haben, wir müssen da irgendeine Art von Ruder wieder rumreißen, auch wieder Turnaround. Wieso glaubst du, ist das jetzt so zeitgeistig?
Ich glaube, weil wir einen gewissen Grad an Saturiertheit erreicht haben und die Menschen sagen, okay, es gibt ja sehr viele Multimilliardäre, die zurzeit in diese Longevity investieren.
Genau.
Und die Unsterblichkeit ist für die eine besonders interessante Angelegenheit. Ich glaube, du hast ja auch mit Social Media einen Zugang zu diesen Erkenntnissen wie noch nie. Es gibt ja solche Huberman-Podcasts, wo die Menschen die modernste Forschung in verkürzter Form so schnell verfügbar bekommen wie noch nie. Es gibt ja diese Brian Johnson, diese Welt, die 2 Millionen Euro oder 2 Millionen Dollar jährlich in die rundum Überwachung des Körpers und Experimentieren investieren. Und das ist alles mit YouTube so präsent geworden.
Was du kannst ja live quasi in den Körper des Beobachten mit reintauchen. Ja.
Und das war vor 20 Jahren wäre das nicht möglich, weil das Wissen war nicht so verfügbar. Und auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn du jetzt anschaust, wie viele Startups entstehen, die Nahrungsergänzungsmittel anbieten, das ist ja auch ein Wahnsinn. Und ich investiere auch sehr viel in Experimente mit neuen Nahrungsergänzungsmitteln. Und
was ist im Moment, ich sag mal so, der heiße Scheiß bei dir? Was experimentierst du im Moment?
Ich habe inzwischen Folgendes festgestellt, dass wenn du jetzt immer, muss ich Disclaimer einziehen, Blutwerte untersuchen, aber in 80% stimmt das für jeden Deutschen, man hat zu wenig Vitamin D und zu wenig Omega-3. Und das ist jetzt für mich so die fundamentalen
die zwei. Die Baseline, ja.
Baseline und dann, ich habe so viele unterschiedliche Dosen zu Hause, dass ich jetzt satt geworden bin davon, die dann, weil ich ja noch 4-5 Tage unterwegs bin, dass ich muss die in kleine Tütchen alle portionieren.
So Tablettensortiermaschine, wie früher in Anführungszeichen die alten Menschen im Krankenhaus. Oder
so im Prinzip. Allerdings habe ich deutlich mehr Mittelchen, weil ich dann für morgens, für mittags und für abends brauche. Und da sind, ich weiß nicht, ich glaube, zur höchsten Zeit hatte ich über 40. Und jetzt habe ich umgestellt. Ich nehme extra Vitamin D und Omega-3 und dann nehme ich etwas morgens und quasi schon Stacks, die sind schon präpariert und abends was präpariert ist, was jeweils unterschiedliche Wirkungen hat. Und Kreatin dazu. Kreatin ist auch extrem empfehlenswert, auch für die kognitive Performance und Stressresilienz und auch Schlaf.
Ich werf mal noch eins, wir sind wirklich gerade jetzt im Abteilung Service und ich beschäftige mich ein bisschen, also ein Mini-Abziehbildchen von dir nur damit, was ist mit Magnesium, weil das war für mich so ein Eye-Opener, dass wir offensichtlich auch alle, du weißt schon, also ein Großteil der Bevölkerung unterversorgt ist mit Magnesium.
Ich meine, du kannst ja auch Zink aufgreifen und so weiter, Zink, fast alles und deswegen empfehle ich ein sehr umfassendes Blutanalyse-Tool, das kostet wirklich
richtig
viel Geld.
Das ist nicht einfach nur ein Blutbild. Ja,
das ist schon große Blutbild deckt nicht mal, 20-30% des Körpers ab. Ja, aber Magnesium, Zink ist natürlich, ich experimentiere sogar mit Lithium in Mikrodosen, so Lithium-Orotat. Das hat mir zum Beispiel sehr gut getan. Ich habe das beibehalten für die Stimmung. Das ist in Deutschland gar nicht zugelassen als Nahrungsergänzungsmittel, muss man auch wissen. Und in den USA schon. Und aktuell gibt es den Dr. Nails, der dafür wirbt, dass das einem zu einem Element, was essentielles Element des Körpers anerkannt wird, dann kannst du das auch als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Aber bis dahin ist das noch verboten. Aber das ist zum Beispiel, was einem richtig gut tut. Und was noch, wenn du jetzt auch mit Magnesium, es gibt 5, glaube ich, oder 6 Formen. Acht sogar. Genau, gibt es eine Form, was für den Schlaf super ist, eine Form, was für den Stress super ist und eine Form, was für die kognitive Leistung gut ist, was in Studien einigermaßen durchschlagen und Erfolg hatte. Aber das ist auch Vitamin B sind bei sehr vielen Unterversorgung da. Und ich ernähre mich aber, sagen wir, sehr fleisch- und fischlastig. Dadurch bin ich da schon sehr gut
versorgt. Bist du gut versorgt. Ja. Ja, und also wir wollen den Menschen da draußen jetzt auch keine Angst machen, aber wer sich damit beschäftigen mag, ist es eine gute Idee, sich mal sowas einfach mal so eine Blutuntersuchung da mal zu investieren. Das ist wirklich ein Investment.
Und dann zu gucken. Jule, vielleicht ein Hinweis. Es ist ja so, dass wenn du zu einem normalen Arzt gehst, der hat ja meistens nicht sehr tiefen Einblick in diese Werte. Mhm. Wenn du in einem guten Labor bist, die haben meistens eine App, wo alle Referenzwerte mit aufgeführt sind. Das heißt, du hast dann schon die erste Implikation. Und ich fand das mit ChatGPT, wenn du das richtig promptest, dass es evidenzbasiert sein sollte, wie die beste Koryphäe auf dem jeweiligen Gebiet auf Basis der Metastudien, mit so einem Prompt bekommst du auch sehr viele wertvolle Erkenntnisse. Und damit kann man sehr gut arbeiten. So habe ich zum Beispiel auch die letzten Vitamine- und Supplement-Zusammensetzungen gegen alle Studien mit ChatGPT gecheckt.
Ja. Ja, da darf man sich dann nochmal überlegen, ob man das dann im öffentlichen Modus macht oder im Privatmodus, weil du teilst ja auch Daten von dir.
Ja, du kannst das ja auch abstellen, dass das
genau,
nicht...
Genau, nicht lernt. Nicht,
genau. Und das ist das, was ich mache.
Serviceteil. Was mir dabei auffällt in unserem gesamten schönen Gespräch, lieber Georgi, ist, dass Autonomie und die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen, also dieses Selbstverantwortung wirklich als ein sehr hohes Gut, auch im Sinne von einer Autonomie, bei dir ja so ein kleines verbindendes Prinzip zu sein scheint. Ja. Und wenn man sich jetzt gerade so dieses körperliche Thema mal anschaut, dann ist das ja auch wieder eine gewisse andere Abhängigkeit von zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln, von diätetischen Überlegungen. Ist es nicht dann irgendwo eine Illusion, diese Autonomie, dass man sagt, man erkauft sich die Autonomie auf der einen Ebene durch eine bewusste Nicht-Autonomie auf der anderen Ebene?
Ich kann dir sagen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein Heilfasten gemacht,
ja,
wo ich auf alles verzichtet habe. Das heißt, da gab weder, ich meine,
eigentlich
kaum
keine Autonomie.
Ja, kaum Essen, keine Nahrungsergänzungsmittel, nichts. So, und das ist etwas, was wertvoll ist, zu verstehen, dass man auch auf alles verzichten kann. Und ich glaube, wenn der Mensch etwas dogmatisch betrachtet, dann hat er ein Problem. Und ich versuche, so eine Art Dogmatismus zu vermeiden. Und Jens Kossen hat mir beigebracht, nicht immer Recht haben zu wollen, sondern gewinnen zu wollen. Und auch
das
hier.
Das ist spannend.
Ja,
willst Erklär du recht mir haben, den ganz kurz noch zum Schluss. Sonst
ja,
kann ich nicht
der hier sagte, willst du Recht haben oder glücklich sein? Willst du Recht haben oder gewinnen? Und das, was ich sehr, sehr häufig erlebe, auch zum Beispiel bei LinkedIn ist das super spannend, wie sehr die Menschen Recht haben wollen und wie sehr schnell sie aus der Haut fallen und fahren mit einer Autobahngeschwindigkeit, wo ich sage, okay, willst du jetzt Recht haben oder gewinnen? Und die meisten irgendwie sind in so einem Rechthabermodus. Und das widerspricht zum Beispiel meiner Lebensphilosophie.
Was gewinnt man, wenn man nicht Recht hat? Ich frage für eine Freundin.
Was verliert man, wenn man Recht behält? Ja? Meistens verliert man sogar Freundschaft. Mhm. Ja? Und zweitens, was ist schon richtig und was ist falsch? Es ist immer eine Frage der Perspektive, weil man selten über solche Themen wie Mathematik diskutiert. Meistens diskutiert man über Einfluss der deutschen Industriepolitik auf chinesische CO2-Ausstoßmenge. Und das sind so Punkte, wo ich sage, okay, wo willst du da Recht haben oder wo willst du da gewinnen? Und ich sage, ich kann mich entscheiden fürs Gewinnen. Ja? Und ich lasse einfach einige Dinge stehen. Ja? Und auch im Leben, in einer Beziehung, es ist besser, gewinnen zu wollen und nicht Recht zu haben, weil, einfaches Beispiel, in dem Moment, wo du Recht gegenüber deinem Partner behältst, hast du einen Gewinn und einen Verlierer. Dann willst du mit einem Verlierer dein Leben verbringen? Und wenn du permanent Recht hast, hast du permanent einen Verlierer an deiner Seite. Das ist eine ungünstige Konstellation für ein gelingendes Leben. Ja.
Oh, der hat mich jetzt erreicht. Also mein lieber Mann hört ja immer zu und das würde ich bestimmt aus Butterbrot geschmiert bekommen.
Ich bin da sehr, sehr einfach gestrickt. Ja.
Also einfach, ganz lieber Georgi, habe ich jetzt nichts gehört heute in unserem guten einen Stunde und boah, wir sind schon über eine gute Stunde dran, eine Stunde 20 und es hat mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet, mit dir in den Austausch zu treten und die innere Freiheit, ja, welchen Preis ich dafür zahle und ich gerne auch zahle, darüber werde ich noch nachdenken, das fand ich auf jeden Fall hochspannend. Vielen Dank für dein Eintauchen in das Thema Turnaround. Sehr viel über das Business-Turnaround, aber auch auf geistiger Ebene und körperlicher Ebene. Also von daher, vielen Dank.
Danke dir für die schlauen Fragen. Das macht ja Spaß, wenn die Zeit so fliegt, dass man nicht merkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja, das ist immer ein sehr gutes Zeichen.
Ich danke dir herzlich. Hoffentlich geht es unseren Hörerinnen und Hörern auch so, aber ich denke
mal schon. Das werden wir in den Kommentaren sehen.
Das werden wir sehen, dann kriegen wir es um die Ohren gehauen.
Wir haben ja gelernt, auf Output haben wir keinen Einfluss. Wir haben unser Bestes gegeben und jetzt liegt das nicht in unserer Hand. Ich danke dir herzlich.
Ich danke dir. Wow, was für ein tiefgründiger Gesprächspartner. Das fasziniert mich immer, wenn Menschen wirklich den Dingen auf den Grund gehen wollen und da auch die Mühen des Nachdenkens und des Vorausdenkens nicht scheuen. Das ist er auf jeden Fall, der liebe Georgi. Und hört unbedingt auch mal in seinen Podcast rein. Ihr könnt ihn euch auch anschauen. Er hat auch so Menschen wie Reinhold Messmer schon befragt. Also wirklich große Köpfe, große Menschen. Sehr, sehr spannend. Was nehme ich mit? Das Thema der inneren Freiheit. Sie hat einen Preis. Also umsonst, gratis kriegen wir sie nicht. Die Mühen müssen wir schon auf uns nehmen. Den Diskomfort, da ist er wieder. Auf dem gemütlichen Sofa werden wir die innere Freiheit wohl kaum erlangen. Von daher, ein tolles Gespräch, finde ich, wenn man sich mit Turnaround, mit Transformation, mit innerer Einkehr beschäftigen mag. Wenn man auch mal sich genau anschauen will, wie werden Unternehmen vor dem möglichen Ende bewahrt und was kann da helfen? Sicherlich eine ganz, ganz spannende Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso gepackt wie mich. Mich würde es freuen. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt. Herzlich willkommen bei Good Work.